Einmal in der Woche, super, vielen Dank, Tabea. Einmal in der Woche, es ist Samstag. Samstag ist ein wirklich guter Tag. Bei meiner Oma, das wissen manche schon, bei meiner Oma gab es am Samstag die Brezel. Deswegen war der Samstag ein guter Tag. Darauf hat sie sich die ganze Woche über gefreut. Und da war sie sicher dankbar an dem Samstagmorgen. Samstag heißt für manche auf den Markt zum Einkaufen gehen, zum Ernten in den Garten, jetzt gerade sowieso, gell? Samstag heißt Erledigungen machen, Reparaturen am Haus oder in der Wohnung. Bei mir Samstag natürlich nochmal das letzte Mal, das vorletzte Mal nochmal an der Predigt arbeiten für den Sonntag. Am Abend, Feierabend, läuft Sportschau. Wenn es da noch Wurstsalat dazu gibt, umso besser. Als ob das nicht schon Grund genug dafür wäre, um dankbar zu sein, hieß es bei uns vor einigen Jahren am Samstag immer Calvin und Hobbes. Kennt ihr Calvin und Hobbes? Calvin und Hobbes waren einige Zeit meine treuen Samstagmorgen-Frühstücksbegleiter. Da meine gemütlichen Frühstücksgewohnheiten für meine Frau immer noch ziemlich ungemütlich sind, las ich bereits in der Zeit, in der meine Familie noch gefrühstückt hat, die Zeitung. Oh, okay, soll man nicht so machen, gell? Und dabei, beim Zeitunglesen, stieß ich immer eben auf jene Calvin und Hobbes. Die beiden Hauptfiguren dieses Comics sind Calvin, ein 6-jähriger Junge, der mit seinen Eltern in einem Vorort in einer nie genannten amerikanischen Stadt lebt, und sein Stofftiger Hobbes. Ich finde die beiden klasse, die haben echt was zu sagen. Dieser Comic wurde dann an unserem Samstagmorgens Frühstückstisch schon auch mal zum Gespräch. Ich habe euch Calvin und Hobbes heute mitgebracht, obwohl nicht Samstag ist. Die beiden stehen da. So ein Herbstmorgen ist echt schön. Die frische Luft, der Duft der Blätter. Zweite Bild, ihr seht sein Gesicht. Alles dahin, weil ich in den Bus steigen und zur Schule fahren muss. Jetzt kommt die Erkenntnis. Als ich noch nicht in der Schule war, habe ich nie einen Herbstmorgen genossen. Ich habe es nicht gewürdigt. Na, der Stofftiger, wieder eine vergeudete Jugend. Und sein Kommentar. Ich war so jung und dumm. Ich dachte, diese Zeiten würden ewig währen. Dieser Comic passt zum Thema unseres Gottesdienstes. Dankbarkeit macht stark. Calvin muss zur Schule. Was blieb ihm anderes übrig? Lieber wäre es ihm, wenn er den Herbstmorgen genießen könnte. Schon viele Herbstmorgen hat er erlebt, doch bisher konnte er es nie würdigen. Und mit der Schule sind für ihn andere Zeiten angebrochen. Und erst jetzt, nachdem er es nicht mehr hat, das ist eine tiefe Erkenntnis, die wir alle aus unserem Leben kennen. Wenn er es nicht mehr hat, weiß er nun zu würdigen, was er bisher hatte. Und er schaut zurück und sagt, wie war ich so jung und dumm? Ich dachte, diese Zeiten, diese guten Zeiten sozusagen vor der Schule, würden ewig währen. Konntet ihr die schönen Herbsttage in dieser zurückliegenden Woche schon würdigen? Manche Älteren unter uns, die noch ein Auto haben, schätzt ihr die Zeiten, in denen es möglich ist, noch mit dem Auto unterwegs zu sein? Sie werden enden. Schätzen wir die freien Zeiten, die wir haben? Sind wir froh über die tollen Einkaufsmöglichkeiten in unserer Stadt? Das war nicht immer so. Das Erntedankfest, das wir am nächsten Sonntag feiern, ist ein starkes Fest. Wer ein dankbares Herz hat, der ist innerlich stark und gesund, haben wir vorher gehört. Wer rumnörgelt, Der ist griesgrämig, ungenießbar. Die Preisfrage lautet also, was hilft uns dabei, dankbar zu sein? Letzten Sonntag haben wir von König David gehört und er erzählte aus seinem Leben, nur mal die fettgedruckten Worte, wer bin ich, Herr Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Du hast mich hoch erhöht, Herr Gott. David erzählt, ich kann jetzt nicht die Predigt vom letzten Mal wiederholen, für die, die nicht da waren, erzählt hier seine Lebensgeschichte und erstaunt darüber, was er von Gott alles bekommen, was er empfangen hat. Wir haben uns also am letzten Sonntag die Menschen angeschaut, die einen guten Grund haben, ja viele Gründe haben, dankbar zu sein. Seien es die großen Dinge oder die alltäglichen Dinge. Mir war es dabei wichtig zu sagen, dass oft erst das Danken durch das Einüben des Dankens entsteht, weil unser Denken prägt unsere Gefühle. Wir haben eine wahnsinnige Möglichkeit, über unser Denken unsere Gefühle zu verändern. Es funktioniert natürlich nicht immer, hat auch seine Grenzen, aber diesen Zusammenhang gibt's. Deswegen ist das Denken und wie man denkt so wichtig für unsere auch Gefühle, auch für unsere dankbaren Gefühle. Ich habe auch nachgelesen, wie du, Dagmar, dass religiösen Menschen es leichter fällt, dankbar zu sein als nicht-religiösen. Keine Ahnung, wo das herkommt. Du hast uns vielleicht ein paar Argumente vorher schon geliefert. Da gibt es also unter uns jedoch nicht nur die, denen das Danken leicht fällt, das war ja angekündigt vom letzten Sonntag, die haben jetzt abgehakt sozusagen, sondern auch die, für die in der Regel das Glas nicht halb leer, sondern ganz leer ist. Ich glaube ja, dass es ein Problem des menschlichen Gehirns ist. Auch daran hast du jetzt schon uns daran erinnert. Das menschliche Gehirn ist zweifelsfrei ein Wunderwerk. Einfach toll. Ich finde zwei Dinge besonders wunderbar. Zum einen finde ich es wunderbar, dass das männliche Gehirn im Schnitt 100 bis 150 Gramm schwerer ist als das weibliche. Männer brauchen dieses mehr an Gehirn auch. Da sind wichtige Dinge aufbewahrt, die Frauen nicht verstehen. Zum Beispiel die Abseitsregel im Fußball oder rückwärts einparken im fließenden Verkehr. Oh. Okay, ich hoffe, ich habe zum Frieden beigetragen unter uns. Okay, Spaß. Aber das mit dem Mehrgewicht stimmt natürlich schon. Zum anderen ist der Aufbau des Gehirns erstaunlich. Da gibt es bestimmte Regionen, die für bestimmte Dinge zuständig sind. Die Frontallappen zum Beispiel ist für das Wollen in uns und das Planen da. Die Seitenlappen vernetzen alles schön miteinander. Und dann haben wir Deutschen noch einen Lappen, den andere Völker so nicht haben. Deutsche haben einen Jammerlappen. Wird ihnen manches Mal nachgesagt. Selbst wenn es gerade gut geht, aktivieren wir den Jammerlappen und beklagen uns, weil es nicht noch besser ist. Habe ich euch erwischt? Ich mich selber schon. Oder wir jammern, weil es nächstes Jahr schlechter sein könnte. Ich rede jetzt vor allem zu denen unter uns, denen das Jammern, es war die zweite Gemütslage, die letzte Woche angekündigt war, denen das Jammern, das Dankbarsein verstellt. Um die geht's jetzt. Durch das Jammern, das Dankbarsein verstellt. Ein Jammerlappen hat es das schwer, sich zu freuen und dankbar zu sein. Was passiert dabei? Deswegen gibt's übrigens Psalm 100. Was passiert dabei? Wir sehen die guten Dinge nicht mehr. Dafür die schlechten desto besser. Die schlechten Dinge, die nicht so ganz optimalen, bestimmen dann unser Denken und unser Lebensgefühl. Und wenn dieser Geist erstmal eingekehrt ist, hast du schwer mit dem Danken. Grabe ich noch ein bisschen tiefer in unsere Seele, stoße ich auf weitere Gründe, warum der Jammerlappen sich so gut entwickelt. Erster Grund. Das ist jetzt etwas gesellschaftskritisch.
Wir leben zu schnell. Und damit meine ich jetzt nicht vor allen Dingen die Älteren unter uns, sondern die Mittelalterlichen und vor allen Dingen die Jungen. Wir leben zu schnell. Wir leben so schnell, dass wir gar nicht mehr zum Hinschauen kommen. Wir sind dauernd im sechsten Gang bei Tempo 160 unterwegs. Sagt mir jetzt bitte nicht, das ist ein Bild, ja? Sagt mir jetzt bitte nicht, ihr habt kein so schnelles Auto. Das wäre mein Satz nicht verstanden. Klar ist mir dann auch, dass wir den Storch auf der Wiese und das schöne Haus am Waldrand nicht mehr sehen. Stattdessen lauter grauen Asphalt vor uns und Autofahrer, die nicht Platz machen. Wir leben so schnell, dass wir nicht wahrnehmen, dass Gott uns etwas schenkt. Ein Event jagt das nächste. Gegenwärtig zu sein, ist schwer. Bist gerade hier? Bist voll hier? Jetzt gerade. Nur da, nirgends anders. Klappt es? Ich wünsche dir es. Es ist so viel Unruhe oft in uns. Wir sind schon beim Nächsten. Schon bei der nächsten Party, sagen die Jungen. Sei also da und warte darauf, was Gott dir schenkt heute. Vielleicht hat er dich schon beschenkt. Für manche unter uns braucht es eine Entschleunigung. Nehmt euch Zeit zum Anschauen, zum Staunen, zum Danken, Zeit für die Heilige Schrift, Zeit für Begegnungen. Ist gar nicht so einfach. Es gibt einen riesen Unterschied anschließend, was nach dem Gottesdienst, was da draußen stattfindet. Ob wir uns treffen oder ob wir uns begegnen. Qualitativ ein Riesenunterschied. Qualitativ ein Riesenunterschied, ob wir irgendwelche Infos von links nach rechts schieben oder ob wir uns näher kommen, ob wir etwas von uns zeigen, ob wir uns kenntlich machen. Ein Riesenunterschied. Zeit für Begegnungen. Sei also ganz in der Begegnung, nicht schon in der nächsten Begegnung. Also langsamer zu werden, und wer eben in dieser Geschwindigkeit lebt und da Schwierigkeiten hat, herauszukommen, dem fällt es auch schwer, dankbar zu sein. Deswegen, ihr hört es jetzt durch das ganze Land, die Predigen müssen kürzer werden. Die Leute können nicht mehr so lange zuhören. Man reduziert also ihre Aufmerksamkeit, und es ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit in heutiger Zeit, maximal 10 Minuten, habe ich gestern erst gehört. Kann man machen. Ich glaube nur, wir tun uns keinen Gefallen damit. Also wir sind zu schnell. Zweiter Grund, warum das Jammern über das Dankbarsein oftmals siegt. Wir leben, das sage ich jetzt auch selbstkritisch zu mir selber, das mit dem Schnellen, das geht, wobei ja auch noch Luft, aber wir leben sehr anspruchsvoll. Wenn Jesus betet und uns lehrt zu beten im Vaterunser um das tägliche Brot, so muss es bei uns schon mindestens eine Sahnetorte sein. Wenn die Dinge nicht vollkommen sind, sind sie nicht gut genug. Mängel nehmen wir nicht hin, weil wir mit einem Anspruch durchs Leben wandeln. Für uns nur das Beste. Ich habe mich gestern so geärgert. Ich war lange auf einer Hochzeit, hatten auch einen schönen Gottesdienst, und das Essen wichtig, und ich freue mich immer aufs Essen. Und ich habe mir fest vorgenommen, ich schelte nicht übers Essen. Und habe es doch gemacht. Das war aber auch wirklich nicht gut. Nein, aber ihr merkt, es geht um den Anspruch. Es geht um den Anspruch. Und dann beschäftige ich mich und lese Franz von Assisi, der sozusagen in die Armut gegangen ist, weil Jesus gesagt hat, geh in die Armut. Und ich habe gemerkt, mein Spirit stimmt nicht. Ich kann doch nicht auf die Hochzeitsfeier gehen und am Essen nörgeln. Es passt nicht. Für mich hat es gestern nicht gepasst. Ich bin etwas enttäuscht, mit dem Unverständnis meiner Frau nach Hause gefahren. Doch wer hat uns diesen Anspruch eigentlich auferlegt? Gott jedenfalls nicht. David, ich meine jetzt den David aus dem Alten Testament, muss lernen, selber er auch, mit Grenzen zu leben. David hatte noch ein großes Projekt als König vor sich. Ein großes Projekt. Er wollte Gott die schönste Kirche ever bauen, die die Welt je gesehen hat. Doch Gott ließ es nicht zu. Nicht du, David, war seine Botschaft. Das soll ein anderer tun, nicht du. Ich will sagen, David musste mit einem unvollkommenen Leben klarkommen. Er musste mit Narben leben. Da war nicht alles toll in seinem Leben. Da waren Freunde und Weggefährten auf der Strecke geblieben. Seine Ehe war, naja, ich würde sagen, höchstens durchschnittlich. Manchen Mitarbeitern konnte er nicht trauen. Doch konnte David sagen, Herr, du hast mich so reich beschenkt. In einem unvollkommenen Leben sieht er auf das, was Gott gab und nicht auf das, was unvollkommen blieb. Sieh auf das, was Gott dir geschenkt und nicht auf das, was Gott dir verwehrt hat. So wächst Dankbarkeit. Wir werden nicht froh, solange wir uns beschweren, dass unser Leben nicht vollkommen ist. Wir werden erst froh, wenn wir gelernt haben, uns über ein Leben mit Mängeln freuen zu können. Ein anderes Leben werden wir auf dieser Erde nicht bekommen. Versteht ihr? Ganz nett drückte das meine Studentin aus, deren Eltern sich schnell immer aufregten, wenn die Dinge in ihrem Leben von der Studentin nicht perfekt abliefen. Und so schrieb sie eines Tages an ihre Eltern folgenden Brief. Liebe Mama, liebe Papa, ich habe euch so viel zu erzählen. Wegen des Feuers, das infolge der Studentenunruhe in meinem Wohnheim ausgebrochen war, erlitt ich einen zeitweiligen Lungenschaden und musste ins Krankenhaus. Dort verliebte ich mich in einen Pfleger. Wir sind inzwischen zusammengezogen. Ich brach das Studium ab, als ich merkte, dass ich schwanger war, und er wurde wegen Trunkenheit entlassen. Deshalb werden wir nun nach Alaska ziehen, wo wir vielleicht nach der Geburt des Babys heiraten werden. Eure euch liebende Tochter. PS, die hat Humor. Nichts davon ist wirklich passiert, aber, wichtig, ich habe meine Chemieprüfung verhauen und wollte, dass ihr das in der richtigen Perspektive seht. Die Dinge werden nicht perfekt laufen. Also ich müsste ja Gott noch loben und danken, dass meine Frau sitzen geblieben ist im Gymnasium, sonst hätte ich sie nicht kennengelernt. Und gute Gründe, oder? Das geht nun also an die Adresse derer unter uns, ich rede jetzt gerade nur zu denen, die das Gute zu wenig sehen und sie zu sehr im Jammern und Perfektionieren stecken. Wer das Gute nicht sieht, wird sich mit der Dankbarkeit schwer tun. Und das ist ungesund. Nun muss ich noch einen dritten und letzten Anlauf machen. Das ist der schwerste. Es gibt also die, denen das Danken beim Erntedank, jetzt in Klammer, ja, Erntedank, leicht fällt. Ich frage jetzt nicht, wer das unter uns ist. Und es gibt die, die dazu neigen, immer eher zu jammern, als dankbar zu sein. Die also, die immer so eine Art, mir kam das so ein Bild, die immer so mit einer Art Rotstift rumlaufen. Kennt ihr die Leute? Die haben immer so einen Rotstift dabei. Die kannst du, so sagt man, nie recht machen. Also wenn du zu denen gehörst, dann wirst du dich mit der Dankbarkeit schwer tun. Und jetzt aber möchte ich noch zu denen unter uns etwas sagen, denen der Dank gerade im Halse stecken bleibt. Und jetzt wird sich meine Tonlage etwas ändern. Wie geht Dankbarkeit, wie geht Erntedank, wenn uns eher nach Karfreitag zumute ist? David konnte dankbar sagen, wer bin ich, dass du mich bis hierher gebracht hast? Bis hierher. Nun würden einige von uns wohl sagen, klasse, aber ich wollte nicht hierher. In einer Liedstrophe heißt es, bis hierher hat mich Gott gebracht. Durch seine große Güte, bis hierher hat er Tag und Nacht bewahrt, Herz und Gemüte. Ach, wunderbar. Man kann sowas nie besser sagen wie in diesen alten Liedtexten. Manche können das aber nicht singen. Sie sagen uns, wäre ich doch woanders, aber nicht gerade da, wo ich jetzt feststecke. Da gibt es unter uns Sorgen um das Auskommen, Sorgen, ob das Häuschen verloren geht. Da gibt es Sorgen mit den Kindern, die da sind, und Sorgen um Kinder, die nicht kommen wollen. Da wird mir etwas vorenthalten, was andere so selbstverständlich bekommen. Da gibt es schwere, schwere Krisen in Partnerschaften. Da bleibe ich einsam, Monat für Monat, Jahr um Jahr. Da gibt es Knoten in Beziehungen, die auch nach Gebet und Mühe nicht aufgehen. Da gibt es Krankheiten, eigene und auch bei denen, die wir lieben. Und da wohnt so mancher tiefe Schmerz im Herzen. Und dann dankbar sein, dann loben. Schwer, sehr schwer. Da müssen wir jetzt noch eine Schippe tiefer graben. Wir müssen fragen, was ist Segen? Was ist es dann in diesen schweren Situationen, wofür wir Gott dankbar sein können? Was ist es dann, was wir, so hat es Calvin in seinem Comic gesagt, würdigen sollen? Müssen wir all das Harte und Gemeine und das Schwere dann verdrängen, mit Lobliedern wegsingen, in uns irgendwie runterdrücken und zum Schweigen bringen oder still den Gottesdienstraum verlassen, damit die anderen fröhlich weitersingen können? Das entspräche aber gerade nicht der Art unseres Herrn, nicht der Art von Jesus, der mühselige und beladen nicht von sich wegjagt, sondern zu sich hinzieht. Was also können wir sagen, wenn unsere Lebensernte mager ausfällt, wenn unsere Lebensgeschichte gerade zu verdorren droht, weil es schon so lange in meinem Leben nicht mehr geregnet hat? Eines scheint mir wichtig. Gottes stark machende Nähe, sein Wille, uns zu erhalten und unser Leben auf einen guten Weg zu bringen, seine Liebe, die mit uns zum Ziel kommen will, das alles hängt nicht an Glück und Erfolg. Nicht an Glück und Erfolg. Das alles zerbricht nicht unter Not und Schmerz und Enttäuschung. Wir haben nicht neben allem anderen, was schmerzt, geht es auch noch Gott gegen uns. Auch in einem schweren Leben ist Gott an unserer Seite. Auch dann trägt er uns durch zu einem guten Ziel. Ich will denen unter uns, die es gerade schwer haben, etwas anbieten, wie es möglich werden kann, auch im Schweren immer wieder ein dankbares Herz zu finden. Ihr kennt alle die Worte aus dem Segen, der allen am Ende des Gottesdienstes zugesprochen wird. Da heißt es, und ich spreche das heute auch wieder, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Was meint sein Angesicht leuchtet über dir? Wir kennen das aus dem Blick der Mutter auf ihr Baby. Wir wissen, dass das Lächeln der Mutter dem Baby Sicherheit und Vertrauen schenkt. Klassisches Beispiel. Die junge Mutter läuft mit ihrem Kind durch die Stadt. Jetzt will ich auch mal reingucken. Wie guckt ihr dann das Kind an? Im besten Fall wie die Mutter. Ihr lächelt es an. Und wir wissen, dass das Lächeln irgendwann noch nicht ganz am Anfang sozusagen jetzt eine Reaktion bei diesem Kind und es lächelt. Ist's nicht süß? Es gibt übrigens sehr brutale Experimente, in denen Mütter nun, ganz starr und unbewegt mit einem Ernstgesicht 2 bis 3 Minuten auf das Kind schauen, ohne Regung, ohne Lächeln, ohne Freundlichkeit. Das Kind reagiert völlig verstört und verunsichert. Auch für die Mütter in diesem Experiment kaum auszuhalten. Das ist die Situation. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Auch für die Mütter, Gott schaut auf dich wie eine solche liebende Mutter, ein liebender Vater. Er sieht dich an, nicht an dir vorbei. Und dann singt er sein Liebeslied. vom letzten Sonntag. Das wiederhole ich jetzt nicht. Und er sagt zu dir, ich leide mit dir und ich weine mit dir. Und dann sagt er, das, was du durchmachst, ist nicht das letzte Wort über deinem Leben. Es trennt dich nicht von mir. Du stürzt nicht tiefer als in meine Hand. Ich werde dir helfen, dass du tragen kannst, was auf dir liegt. In der Not wird Gott zum Tröster. Das ist der Segen inmitten der Not. Wichtig ist mir dabei zu sagen, für die Menschen, denen es gerade so geht, wir können und müssen nicht für alle Dinge unseres Lebens dankbar sein. Wenn ich manche schwierigen Situationen anschaue, dann ist da nichts zu danken. Es gibt einfach Dinge, für die ich nicht dankbar bin. Die finde ich falsch. Die tun einfach nur weh. Die sind ungerecht. Das ist auch kaum auszuhalten. Und da helfen keine gekünstelten Dankstrategien. Dann ist nicht danken dran, sondern biblisch, und das meint jetzt nicht jammern, klagen. Das wäre mal irgendwann cool, wenn wir so weit wären als Gemeinde, dass wir einen Klagegottesdienst machen, so wie im Alten Testament. Nicht jammern, klagen. Dann ist warten dran, und das ist so schwer. Dann ist Aushalten dran, dann ist Verzweiflung dran, dann ist Wut dran, dann ist Ohnmacht dran. So merkwürdig es ja ist, gerade da, wo uns Ohnmacht und Not überfallen, spüren wir meistens eher, so viele Zeugnisse von Menschen, die glauben, eher, wie nah Gott sein kann. Paradox. Ich möchte euch zum Schluss von der Hildegard erzählen. Hildegard Lutz. Es wird vielleicht einige geben, die sie kennen. Hildegard Lutz. Sie ist vermutlich die Älteste aus unserer Gemeinde. Ich habe jetzt nicht extra mal nachgeschaut, aber ich habe nachgeschaut, wie alt sie ist. 95. Hildegard Lutz. Wahrscheinlich die Älteste aus unserer Gemeinde, 95 Jahre alt und seit einigen Jahren schon im Altersheim. Ich besuche sie in der letzten Woche, bin vielleicht so 20 Minuten in Summe bei ihr. Ich komme herein, sie sitzt im Rollstuhl, wie bisher immer am Tisch im großen Gemeinschafts- und Speiseraum. Hildegard ist eingeschlafen, so halb die Zeitung noch in den Händen, die sie bestimmt nicht mehr liest. Ich spreche sie an. Sie macht die Augen auf, scheint mich zu erkennen. Ich versuche sie zu aktivieren. Ich erzähle ihr. Wir schlagen gemeinsam die Zeitung auf. Schauen uns kurz den Bericht aus Ebersbach an, von der frisch gewählten Bürgermeisterin. Sie ist offen dafür. Dann frage ich irgendwann, wie geht es Ihnen? Ihr müsst euch vorstellen, Altersheime sind Geschwindigkeitsreduzierer. Wenn du mal langsam werden willst, geh ins Altersheim. Da wirst du langsam. Also wie geht es Ihnen? Ihre Antwort dauert immer. Sie sagt leise, so wie sie sagen kann, nicht gut. Ich frage, geht es Ihnen nur hier nicht gut oder auf der Welt? Sie ist langsam geworden, überlegt einige Zeit. Ich muss mich selbst in meiner Lebens- und Redegeschwindigkeit bremsen, um nicht schnell irgendwie weiterzureden. Ich warte also auf Ihre Antwort. Da kommt es nach einer geraumen Zeit leise über Ihre Lippen. Beides. Es geht ihr also hier nicht gut, noch auf dieser Welt. Schon eine ganze Weile ist sie nicht mehr gerne hier, im Heim und auf der Welt. Sie muss auf den Tod warten. Das ist nicht immer so einfach. Dann sage ich zu ihr, dass ich mit ihr beten möchte. Ihre beiden Hände bewegen sich ganz langsam zueinander. Ich muss wieder warten. Ich merke, wie schnell ich bin. Wieder spüre ich bei mir, wie ich mich verlangsamen muss, bis es dauert, bis die beiden Hände beieinander sind. Ich lege behutsam meine Hand auf ihre und bete. Der Herr ist mein Hirte. Es schießt mir durch den Kopf. Kann ich jetzt ernsthaft beten? Mir wird nichts mangeln? Ich tue es. Mir wird nichts mangeln. Ich weiß, dass die Stelle im Psalm 23 kommt und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Mit anderen Worten, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich bete noch und beschließe dann und sie sagt, schwach, das dauert, aber doch gut hörbar, danke. Wieder gebe ich ihr Zeit, lasse eine Pause, eine lange Pause, unendlich lange Pause für mich. Und dann wünscht sie mir Gutes. Was mich sehr berührt hat, und ich ja auch, Hildegard Lutz wartet aufs Sterben, auf die Ewigkeit. Und ihre Situation ist nicht leicht. Sie ist nicht dankbar über ihre Situation und doch so dankbar für Gott, an den sie glaubt. Also, ich komme zum Ende. Die unter uns, die zu kämpfen haben und durch Täler gehen, die unter uns, die fröhliche und gute Gründe haben, dankbar zu sein, und die, die es lernen müssen, das Gute zu sehen, vielleicht können wir alle am Ende der Predigt doch Amen sagen zu dem Titel dieser Predigt: Dankbarkeit macht stark. Amen.